Die Älteren unter uns werden sich vielleicht daran erinnern, der Physik-Nobelpreis des Jahres 1918 ging an den deutschen Physiker Max Planck. War eine große Sache damals. Nach dem Ersten Weltkrieg, Max Planck wurde ausgezeichnet für seine Ideen zur Quantenmechanik. Ein ganz neues Thema, eine ganz neue Ära in der Physik hatte begonnen und Max Planck gewann diesen Preis und alle Leute waren neugierig, wollten den deutschen Physiker hören. So machte sich Max Planck auf, zusammen mit seinem Chauffeur, auf Deutschland-Tournee und er hat in über 40 Städten seinen Vortrag zur Quantenmechanik gehalten. Sein Chauffeur immer mit Chauffeurmütze in der ersten Reihe und Max Planck hat Leute vertraut gemacht mit seinen Theorien und Ideen zum Thema Quantenmechanik. Das Ganze lief wunderbar, bis die beiden am Ende der Tour nach München kommen. In München sagt der Chauffeur an dem Abend, sagen Sie mal, Herr Planck, Ihnen muss doch langweilig sein. Seit 40 Abenden halten Sie jeden Abend den gleichen Vortrag. Ich habe jeden Abend in der ersten Reihe gesessen und Ihnen zugehört. Ich kann mittlerweile den Vortrag mitsprechen. Sagt er, was halten Sie davon, wenn wir heute Abend mal die Rollen tauschen? Sie setzen sich mit meiner Chauffeurmütze in die erste Reihe und ich halte Ihren Vortrag. Max Planck war nicht nur ein genialer Physiker, der Mann hatte auch Humor. Der grinste und sagte, machen wir. Also an diesem Abend in München betrat der Chauffeur das Pult, während Max Planck mit Chauffeurmütze in der ersten Reihe saß. Und der Chauffeur war klasse. Eloquent, präzise, es stimmte alles, Wort für Wort, Satz für Satz, selbst das Timing stimmte. Er machte die Sache wunderbar. Er schaffte es bis zum Schluss, nicht ein einziges Mal sich verheddert, nicht ein einziges Mal hängen geblieben. Der Mann war grandios. Aber dann passierte etwas, was an keinem Abend zuvor passiert war. Ein Professor der Uni München erhob sich und stellte eine fachspezifische Frage. Der Chauffeur hörte aufmerksam zu, dachte einen Moment nach und sagte dann, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Als ich heute nach München kam, hätte ich nie gedacht, dass mir eine so simple Frage gestellt werden würde. Ich werde meinen Chauffeur bitten, die Frage zu beantworten. Wenn es um den Glauben geht, dann ist Chauffeurwissen unser größter Feind. Wenn es um den Glauben geht, ist Chauffeurwissen unser größter Feind. Chauffeurwissen ist die Illusion von Wissen. Chauffeurwissen entsteht dann, wenn wir Dinge so oft gehört haben, dass wir in der Lage sind, sie zu wiederholen. Eloquent und präzise, vom Timing her, richtig. Wir haben Dinge so oft gehört, dass wir durchaus in der Lage sind, darüber zu reden, sie zu wiederholen, es miteinander auszutauschen. Aber Chauffeurwissen ist nur die Illusion von Wissen. Es gehört nicht wirklich uns. Wir haben nicht selber gesucht, wir haben nicht selber erfahren, erlebt, durchlitten, erkämpft. Wir haben es von jemand anderem. Chauffeurwissen ist nur geliehenes Wissen. Und es ist das größte Problem, das wir heute in unseren Kirchen und Gemeinden haben, weil wir Menschen haben, die haben es von Kindesbeinen an gehört, noch und nöcher. Wir können über alles reden. Und trotzdem hat es keine Tiefe. Uns fehlt die Erfahrung. Wir reden über Gnade wie die Blinden. Wir reden über Frieden und Treue und über tiefes Leben, überströmende Freude, überströmendes Leben, das uns verheißen ist, über die Hoffnung, die nicht zuschanden werden lässt, wie die Blinden von der Farbe. Weil wir haben es gehört, wir können es wiederholen. Aber ganz wenige haben es wirklich erfahren, durchdrungen, erlebt, durchkämpft, erlitten und können sagen, so ist es. Bei einer Geburtstagsfeier wurde ein Schauspieler gebeten, den 23. Psalm zu rezitieren und er stellte sich vor die Masse der Gäste, der Götze und er zitierte den 23. Psalm. Eloquent, mit Betonung, Ergriffenheit hat den Raum erfüllt. Er machte das gut. Aber das Geburtstagskind war eine 90-Jährige, die alles verfolgt hat. Und als der Schauspieler fertig war, wiederholte sie nochmal Satz für Satz und Wort für Wort und sprach nochmal den 23. Psalm. Und der Schauspieler sagt in das Schweigen danach hinein: Gnädige Frau, ich kenne den 23. Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Und das zeichnet einen Teil unserer Wirklichkeit aus. Wir kennen diese Texte, aber kennen wir wirklich den Hirten? Sind wir wirklich in dieser Beziehung? Sind wir wirklich in dieser Nachfolge? Sind wir wirklich angebunden an diesen Gott der Fülle, des Reichtums, der Majestät, der Schönheit, mit überfließendem Leben, das von ihm ausgeht, das uns immer wieder ein Leben gibt, an dem kein Mangel ist? Oder sind das alles Worte, die wir gehört haben und kennen, aber die wir nicht wirklich füllen können? Da sagt der Psalmist: Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Ein Vers, wie man in dem Gottesdienst immer wieder mal hört. Aber ist uns eigentlich klar, was hier gesagt wird? Da sucht einer nach Gott und es passiert ein Wunder. Gott antwortet. Da sucht einer in tiefer existenzieller Verzweiflung danach: Gibt es dich, Gott? Bist du da? Und das Wunder passiert, es kommt eine Antwort. Gott stellt sich dieser Frage und Gott sagt: Ja. Ich bin da. Und das verändert alles. Diese Begegnung mit Gott verändert alles. Von dem Moment an ist nichts mehr wie vorher. Der Mensch sagt: Das Leben verändert sich. Ich habe keine Angst mehr. Keine Angst. Gott ist da. Das Leben ist so überströmend. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Das ist verändert. Ich kenne diesen Gott und er hat sich mir gezeigt. Und jetzt ist alles okay. Jetzt ist alles so. Es läuft auf etwas Gutes hin. Nicht alles ist so, wie es mir gefällt, aber es läuft auf was Gutes hin. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Wo Menschen so auf Gott treffen, beginnen sie zu strahlen. Wir können gar nicht anders. Wo die Liebe uns anschaut, können wir nur zurückstrahlen. Als meine älteste Tochter, also ich habe zwei Töchter, die ältere Tochter in der Schule ihre erste Aufführung hatte, war das ganz wichtig, dass ich dabei war und habe mich beeilt zu sehen, dass ich rechtzeitig im Klassenzimmer war und wir hatten noch gegrillt, es war alles ein bisschen länger geworden, als ich dachte, also war ich ein bisschen später, habe mich schnell durchgedrängelt, bis ich meinen Stuhl gefunden habe und dann ging es auch schon los. Meine Tochter betritt die Bühne, sie war die Erzählerin und sie nimmt ihre Position an und dann scannte sie den Raum. Reihe für Reihe für Reihe, bis zack hatte sie mich entdeckt. Und dann strahlte sie. Papa war da. War einer der Momente, wo mir als Papa deutlich wurde, wie wichtig das ist, dass ich da bin. Und wenn mein bisschen Vaterliebe meine Tochter schon so zum Strahlen bringt, wie viel mehr die Liebe eines ewigen, unendlichen Gottes, der uns anstrahlt mit seiner Liebe und sie bringt uns zum Strahlen. Eigentlich. Oder? Ja, mehr so innerlich, oder? Wann hast du das letzte Mal so gestrahlt? Wann war es das letzte Mal, dass sich Gott so begeistert hat, dass du gar nicht anders konntest, als zurückzustrahlen? Merkt ihr was? Da ist was in eine Schieflage geraten. Da ist was, darüber können wir reden, aber es ist irgendwas, das stimmt nicht so richtig. Das funktioniert nicht so richtig. Da fehlt uns was. Da ist in der Bibel eine Verheißung an der anderen. Da ist eine Verheißung vom Frieden, der alles Verstehen übersteigt, der uns zutiefst erfüllt. Da ist die Rede von der Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, die uns verändert. Da ist das Leben davon die Rede, dass wir keine Angst haben werden, sondern dass wir im Vertrauen auf diesen Gott mutig durchs Leben gehen und dass wir keinen Mangel und volle Genüge haben werden. Und wo ist das? In unserem Leben? Der New Yorker Pastor Pete Scazzaro nennt das Problem Secondhand-Spiritualität. Er sagt, wir haben Kirchen und Gemeinden, die sind voll von Leuten, die versuchen, ihren Glauben mit der Spiritualität eines anderen zu leben. Die sagen, Pastor, geh du mal zum Herrn und frag ihn mal, was er sagt und dann sag uns, was du gehört hast und davon versuchen wir durch die Woche zu kommen. Gib mir ein gutes Wort, Pastor, das mich durch die Woche bringt, habe ich ganz oft gehört. Wo ich immer denke, warum sagt Jesus dir nicht selbst ein gutes Wort? Warum brauchst du mich? Wir sind eingeladen in die unglaublichste Beziehung, die es gibt, nämlich mit dem Schöpfer des Universums. Wir sind eingeladen, in eine Beziehung einzusteigen zu dem unglaublichsten, glücklichsten, mächtigsten, unendlichsten Wesen, das es gibt, das uns in eine Beziehung zu sich einlädt, das uns sichtbar wurde in der Person Jesus Christus und das uns einlädt, von ihm zu lernen, wer Gott ist. Und das ist aber eine unmittelbare Beziehung zwischen ihm und uns. Das braucht keinen Mittler mehr. Das braucht keinen, der alles erklärt. Das braucht nicht einen, der sich dazwischen schaltet und vermittelt. Es ruft uns dazu auf, selber aus der Quelle zu schöpfen. Unsere eigene Spiritualität, unser eigenes Suchen nach Gott, unser eigenes Andocken bei ihm und mit ihm unterwegs sein, das ist die eigentliche Kraftquelle, aus der heraus wir schöpfen können. Das ist keine Sache für bezahlte Profis. Aber wie gewinnen wir das zurück? Ich möchte euch bitten, euch einen Moment mit mir in eine Geschichte zu begeben. Ein bisschen Vorstellungskraft mit mir zu entwickeln. Stellt euch vor, ihr habt euer Leben lang davon geträumt, Klavier spielen zu können. Ihr werdet gerne jemand, der so wie Reinhilde da die Tasten bedient und es ertönt etwas Harmonisches. Ihr habt dein Leben lang vielleicht geträumt, du könntest Klavier spielen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Da war am Anfang kein Geld da oder kein Instrument oder keine Zeit und irgendwann war es zu spät. Aber der Traum, Klavier spielen zu können, hat dich nie verlassen. Und so bist du durchs Leben gegangen. Und irgendwann eines Tages klingelt es an deiner Tür und du machst auf und da stehen zwei Männer im Blaumann draußen vor und sagen, der Flügel ist da. Und dein Lächeln gefriert ein, weil du keine Ahnung hast, was diese Worte bedeuten sollen, weil du hast, was? Ja, der Flügel ist da, wo sollen wir denn hinstellen? Der Blaumann lächelt breiter, ist ein echter Schimmel. Aber dein Gehirn bietet immer noch keine Lösungsvorschläge an. Also entscheidest du dich in die Offensive überzugehen, sagst, Entschuldigung, ich habe keinen Flügel bestellt. Ja, ja, sagt der andere Blaumann, wissen wir. Ist ein Geschenk. Wo soll er denn hin? Völlig überrumpelt sagst du erstmal nichts. Erst als der erwartungsvolle Blick eindeutig zu lang ist, sagst du, ja, zweite Tür links. Das Kinderzimmer, ein Glück, ist die Tochter gerade ausgezogen und du wusstest noch nicht, was du mit dem Zimmer machst. Die Männer asten das Ding rein, ächzen und stöhnen beim Reinwurf und dann steht das Ding da. Noch eine Unterschrift von dem einen Blaumann, du unterschreibst sie mechanisch und dann steht da ein Flügel in der Wohnung. Und du hast keine Ahnung, wieso? Während du noch fassungslos über das sanft polierte und glänzende Dunkelholz streichst und das Ganze für einen Irrtum hältst, klingelt es wieder. Du machst auf, der Postbote steht da, überreicht dir ein schweres Päckchen und als du das Päckchen aufmachst, empfindet sich darin eine Klavierschule und Noten. Kein Absender, nur die Klavierschule und die Noten. Du denkst an versteckte Kamera. Aber auch den Gedanken verwirfst du wieder, weil du dich fragst, was ist hier los? Und am nächsten Tag kommt wieder ein Päckchen, weitere Noten. Und die ganze Woche wird jeden Tag ein neues Bündel Noten geliefert. Und du fängst an, dich umzuhören. Bei Freunden, Verwandten, bei Oma. Hat irgendwer eine Ahnung davon, was hier passiert? Wieso kriegst du einen Flügel geschenkt? Wieso schickt dir jemand Noten? Warum ist das so? Nach einer Woche klingelt's wieder. Du machst auf. Diesmal ist es kein Paketbote. Ein Mann steht vor der Tür mit einem leichten französischen Akzent. Der erinnert dich so ein bisschen an einen blonden Klavierspieler aus Frankreich von früher. Und er sagt, bonjour, ich bin der Klavierlehrer. Ich komme, um einen Termin abzusprechen. Und sie sagt, Klavierlehrer, na klar, ja. Da können wir ja gleich mal der Sache auf den Grund gehen. Was wird hier gespielt? Und er ist irritiert, sagt, gespielt Klavier. Wieso? Er sagt, ja, wer hat sie beauftragt? Ah, sagt er, mein Auftraggeber, das weiß ich nicht. Das war telefonisch. Aber 2 Jahre im Voraus sind bezahlt. Also gehst du ins Haus, holst deinen Terminkalender und machst dir mit dem Klavierlehrer einen Termin. Da ist sie also. Die Chance für den lange gehegten Traum, dass er in Erfüllung geht. Der Flügel ist da, die Noten, der Lehrer. Man könnte es Gnade nennen. Alles geschenkt, alles da. Und trotzdem beantwortet diese Geschichte eine Frage nicht. Die eine Frage, wirst du Klavier spielen lernen? Denn Klavierspielen ist eine Frage des Übens. Klavierspielen bedeutet, dass du einen Beitrag zu leisten hast, damit aus dieser Gnade etwas erwächst, was Frucht bringen kann. Ihr merkt ein bisschen, worauf es hinausläuft. Es ist eine kleine Geschichte, eine kleine Parabel auf die Frage, wie verstehen wir eigentlich Nachfolge Jesu? Wie verstehen wir dieses Geschenk der Gnade und wie verstehen wir eigentlich unseren Part dabei? Die Frage ist doch, Gott gibt uns ein unglaubliches Instrument, er gibt uns diesen Körper, er gibt uns dieses Leben, er gibt uns diese Persönlichkeit, unseren Charakter, das, was wir sind als Menschen. Und er gibt uns einen unglaublichen Lehrer. Er gibt uns Jesus und er gibt uns die Bibel und er gibt uns den Heiligen Geist, der uns helfen will, zu leben, was es bedeutet, in der Gnade zu leben und die Gnade auszuleben. Aber damit es geschieht, braucht es etwas von unserer Seite. Es braucht etwas, was wir tun müssen, und das ist die Sache der Übung. Gnade ist nicht das Gegenteil von Anstrengung. Gnade ist das Gegenteil von Verdienen. Und hier haben wir was falsch gemacht in den letzten Jahren. Hier haben wir was miteinander verquickt, wo wir immer denken, wenn Gott dich aus Gnade rettet, ist unser Job, nichts zu tun. Aber das ist ein Missverständnis. Gnade heißt nicht, dass es nicht Anstrengungen auf unserer Seite geben darf und vielleicht sogar geben soll, dass Gott vielleicht sogar will, dass wir etwas tun. Gnade heißt, dass wir es nicht verdienen können, dass wir kein Recht darauf haben, dass wir etwas geschenkt bekommen, ohne dass wir uns dafür eingesetzt haben. Ohne dass wir es ein Recht darauf haben. Und hier sind wir bei dem zentralen Punkt, über den ich heute Abend reden möchte, über die Frage, wie können wir die Gegenwart Gottes einüben? Dallas Willard, einer meiner ganz großen Mentoren, der für mich wie kein anderer prägend war, schreibt, wir glauben zwar an Jesus, aber wir sind nicht bereit, ihm auch wirklich zu folgen. Denn um ihm zu folgen, um das zu tun, was er tat, müssten wir es ihm gleich tun. Wir müssten die Dinge üben, so wie er es tat. Was hat Jesus denn geübt? Naja, wenn wir die Evangelien sorgfältig lesen, stellen wir fest, dass sein Leben schon einen gewissen Rhythmus hatte. Er ist regelmäßig in die Stille gegangen, in die Wüste oder auf den Berg. Er hat sich zurückgezogen in die Zeit mit dem Vater, ganz regelmäßig. Wir lesen, Jesus hat regelmäßig die Synagoge besucht, hatte einen festen Rhythmus, sich in die Gemeinschaft der Menschen zu begeben, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Wir sehen, Jesus hat gefastet. Wir sehen, Jesus hat bestimmte Übungen in seinem Leben gehabt, einen verborgenen Rhythmus, der ihn in die Lage versetzte, das Leben zu führen, das er hatte. Und trotzdem kommen wir heute und sagen, folge Jesus, mach so wie Jesus, folge ihm nach, aber wir vergessen Menschen zu sagen, was ihn in die Lage versetzt hatte, das zu tun, was er tat. Nämlich Jesus hatte einen festen Rhythmus, einen festen Rahmen, in dem er seine Beziehung zum Vater aufblühen lassen konnte. Die Gegenwart Gottes, das Leben in der Gegenwart Gottes ist etwas, das geübt werden will und das Übung erforderlich macht. Wie alles andere auch. Wenn ich jetzt mich an das Klavier setzen wollte und wollte eine Bach-Sonate spielen und ich würde es wirklich wollen, was würde dabei rauskommen? Wenn ich es wirklich will, ich würde es wirklich versuchen. Es würde mir nichts nützen. Die Nachbarn würden denken, hier werden Tiere gequält, weil ich kein Klavier spielen kann. Wer von uns könnte jetzt rausgehen und einen Marathon laufen? Jetzt, hier sofort. Ich habe meistens immer einen dabei, der das kann. Heute Abend keiner hier? Gut, wer könnte einen Marathon laufen, wenn du es wirklich versuchst? Wirklich willst? Ja? Dann gehen meistens zwei Hände mehr hoch. Aber es ist keine Frage des Versuchens, einen Marathon laufen. Ich würde mal sagen, von den Leuten, die heute Abend hier sind, mindestens 50-60% könnten in 3 Monaten einen Marathon laufen, wenn du heute anfängst zu trainieren. 3 Monate lang Training, 3 Monate lang nur Vogelfutter essen, dann geht das. Aber ohne Üben keine Chance. Nachfolge ist keine Frage des Versuchens. Und trotzdem machen wir immer wieder den gleichen Fehler. Wir sitzen im Sonntagmorgens Gottesdienst, wir hören eine gute Predigt und dann sagen wir uns, ich werde versuchen, das zu tun. Ich werde versuchen, mehr zu lieben. Ich werde versuchen, geduldiger zu sein. Ich werde versuchen, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir alle kennen das Ergebnis, wenn wir es versuchen. Es ist keine Frage des Versuchens. Es ist eine Frage dessen, was wir üben müssen. Und üben heißt, ich tue etwas, was ich ganz regelmäßig wiederhole. Weil die regelmäßige Wiederholung wird zur Übung, wird zur Gewohnheit. Und diese Gewohnheit entwickelt Kraft. Viel mehr, als wir meinen mit unserem kurzfristigen, ich will jetzt was verändern. Ich jogge seit vielen Jahren. Und als wir hier nach Oberweimar gezogen sind, von Hamburg aus, Wetter und der Ruhr aus, habe ich mir auch wieder eine Laufstrecke gesucht. Und relativ kurze Zeit danach habe ich bei meinem Laufen immer wieder den gleichen Mann getroffen. Er ist etwa mein Alter, im Gegensatz zu mir brutal fit. Kein Gramm Fett. Glatt rasierter Kopf, fokussierter Blick. Der Mann lief wie eine Katze. Der Mann joggt, wie Obama geht. So eine Eleganz, es war unglaublich, ich hätte ihm stundenlang zugucken können. So, immer wenn ich an ihm vorbeigerannt bin, habe ich ihn so stumm gegrüßt beim Vorbeilaufen und der hat nie zurückgegrüßt. Nie. Ich bin nicht empfindlich, wenn man mich nicht grüßt, aber so permanent übersehen zu werden, hat sich doch so ein bisschen in meine Seele eingefressen, sodass ich gedacht habe, du elende Socke, dass du so fit bist, gibt dir noch lange kein Recht, mich zu übersehen. Natürlich habe ich ihn als guter Christ weiterhin gegrüßt. Weil Jesus sagt, das würde glühende Kohlen auf sein glatt rasiertes Haupt sammeln. Und das habe ich mir dann so vorgestellt, wenn ich weitergelaufen bin. Irgendwann kamen wir beide an einen Punkt, wo wir so eine kleine Brücke mussten. Er lief hoch, ich lief runter. Ich laufe immer runter. Und an dieser Stelle blieb er auf der Brücke plötzlich stehen. Völlig unvermittelt. So unvermittelt, dass ich mich furchtbar erschrocken habe und auch stehen geblieben bin. Aber der Typ guckt mich nicht an. Dreht den Kopf so ein bisschen und sagt, hallo. Zum ersten Mal hatte ich mehr als einen Moment im Vorbeirennen. Ich gucke ihn mir an. Ich sehe, in seiner Hand hat er so ein Bündel von weißen Röhren, die man so zusammenklappen kann, wo unten eine weiße Kugel dran ist. Und eine Erkenntnis blubbert so langsam in meinem kleinen Hirn nach oben. Die war so unglaublich, dass ich sie nicht fassen konnte. Und trotzdem höre ich mich sagen, sind Sie blind? Ja. Und Sie joggen? Ja. Ich habe es an Augen, nicht an Beinen. Ich sag, Moment mal, Sie sehen gar nichts? Nee, 100% Dunkelheit. Ich sag, Sie rennen hier bei uns durchs Feld? Wie geht das denn? Da lacht er. Ich laufe jeden Tag seit vielen Jahren. Ich weiß immer, wo ich bin. Ich habe in meinem Gehirn abgespeichert, wie der Weg verläuft. Ich laufe mit einem Fuß auf dem Gras, mit einem Fuß auf dem Kies. Ich merke immer, wenn die Straße eine Kurve macht oder wenn ein Weg abgeht. Ich weiß immer, wo ich bin. Ich sag, ja, der Hammer. Kann ich mal mitrennen? Ich war da so fasziniert. Da rennt ein Blinder bei uns durchs Feld, der sieht nichts. Und dann lachte er wieder und sagte, klar, ich würde mir immer freuen, ich habe mir immer gewünscht, ich hätte mal einen Laufpartner. Sagt aber, die Leute haben aber kein Interesse, wenn sie rauskriegen, dass ich blind bin. Also sind wir zusammen dann losgemarschiert, losgelaufen, bergauf. Der war total nett, Andreas, ein total netter Kerl, unheimlich angenehm, hat mir erzählt und erzählt von seinem Blindsein und wie das ist, von Geburt ein Auge kaputt gehabt und dann das andere noch verloren und jetzt seit vielen, vielen Jahren totale Dunkelheit. Hat mir erzählt vom Mobilitätstraining und was er konnte und er hat erzählt und erzählt und ich habe zugehört. Für viel mehr hätte ich auch keine Luft gehabt. Irgendwann habe ich gedacht, vielleicht hätte ich ihn fragen sollen, wie weit der so rennt. Meine Hausstrecke ist 5 Kilometer, ab 7 brauche ich ein Sauerstoffzelt. Und er rannte und erzählte und ich war noch nicht so lange da und ich dachte auch irgendwann, ich verliere die Orientierung. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind und ich wurde echt nervös. Ich dachte, wenn das jetzt noch weitergeht, fängt meine Frau sich an Sorgen zu machen und ich auch. Irgendwann kamen wir wieder an eine Grillhütte, wo ich plötzlich wusste, ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Und an der nächsten Kreuzung lief ich rechts, er lief links. Ich sag, hey, wir müssen hier rechts. Nee, sagt er, wir müssen links. Ich sage, hey. Aber nun wollte ich nicht mit ihm streiten. Ich gucke so in meinen Weg lang und sehe plötzlich, wir müssen links. Er hat recht. Der Blinde konnte mich führen. Wir haben uns wieder verabredet. Es war so nett mit ihm. Und beim zweiten Mal sagt er, Jörg, ich hoffe, du bist nicht sauer auf mich. Ich sage, wieso, warum? Ich habe dich beobachtet. Was sagt man einem Blinden, der sagt, ich habe dich beobachtet? Was hast du denn beobachtet? Er sagte, du läufst falsch. Ich mach was? Du läufst falsch. Ich laufe seit 45 Jahren, ich wusste nicht, dass man da was falsch machen kann. Nee, sagt er, ich höre, du rollst nicht korrekt ab. Du klappst immer so runter und das haut immer direkt auf die Gelenke. Wenn du so weiter joggst, dann ist in 10 Jahren, hast du die Hüfte kaputt und die Knochen kaputt und das Knie kaputt. Ich kann dir beibringen, wie man läuft wie eine Katze, wie man korrekt abrollt. Wenn du willst, coache ich dich. Das war der Tag, an dem ich einen Laufcoach bekam, mit dem ich 6 Jahre gelaufen bin. Und dann bauten sie eine Umgehungsstraße durch unsere Laufstrecke und haben das zunichte gemacht. Aber ich habe von Andreas unglaublich viel gelernt. Aber das eine ist das Zentrale, was er mich gelehrt hat. Die Macht von Rhythmus und die Macht von Wiederholung. Andreas ist jeden Tag gelaufen und jeden Tag ist er ein kleines bisschen stärker gewesen. Jeden Tag ist er ein kleines bisschen weitergekommen. Jeden Tag ist das, wo er gelaufen ist, ein kleines bisschen vertrauter in seinem Gehirn gewesen, sodass sich eine Landkarte abgespeichert hat in seinem Hirn, die ihn in die Lage versetzte, hinterher mich, den vermeintlich Sehenden, sogar zu führen. Das ist die Kraft von Rhythmus. Das ist die Kraft von einer stabilen Übung, die wir in unser Leben implementieren. Das entwickelt sich aus dem heraus, was wir regelmäßig tun können. Wir leben heute in einer Zeit, die ganz viel auf kurzatmige Kraftakte setzt und meint, in dem Moment könnten wir das eben generieren. Aber das ist falsch, das ist auch nicht geistlich. Geistlich ist, dass wir etwas regelmäßig tun und dadurch Kraft gewinnen, die weit über das hinausgeht, was wir aus dem Moment heraus generieren können. Was muss ich üben, um die Gegenwart Gottes in meinem Leben zu erleben? Denn die Tatsache über unser Leben ist ja, dass wir die Nicht-Gegenwart Gottes viel mehr geübt haben als die Gegenwart Gottes. In unserem Leben gibt es viel mehr wache Momente, wo wir nicht an Gott denken, als Momente, in denen wir an Gott denken. Wir haben das Leben ohne Gott viel mehr geübt. Wollt ihr ein Beispiel? Macht mal die Augen zu. Stellt euch vor, der Abend ist vorbei. Ihr geht raus und stellt draußen fest, euer Portemonnaie ist weg. Was ist eure erste Reaktion? Oh, könnt ihr Augen wieder aufmachen. Oh nein, Portemonnaie ist weg. Wer hat's? Wo ist es verloren? Hab ich verloren? Was, wie viel ist drin? Waren die Papiere drin? Oh nein, muss ich jetzt neuen Führerschein? Neue Kreditkarte? Was muss ich sperren lassen? Ach du Schande. Wer hat's? Ja? Oder? Wir reagieren panisch. Portemonnaie ist weg. Sorge macht sich breit. Jesus sagte, sorget nicht. Wer von uns sagt, och, findet bestimmt einer, der braucht's wichtiger als ich. Oder, och, vielleicht lerne ich da auf dem Amt, wenn ich meinen neuen Führerschein behalte, die Frau fürs Leben kennen oder den Mann fürs Leben. Wird Gott schon was draus machen können? Nee, so sind wir nicht. Wir haben die Sorge viel mehr geübt als das Vertrauen. Und wenn so eine Situation kommt, machen wir automatisch das, was wir gut können. Wir können uns sorgen. Haben wir 100-fach geübt, sind wir gut drin. So, Jesus sagt aber, sorget nicht, weil das Leben so besser gelingt. Haben wir aber nicht geübt. Also ist die Frage, was müssen wir denn regelmäßig üben? Wie komme ich denn zu einem Leben, wo ich für die Gegenwart Gottes Raum schaffe? Und hier sind wir beim ersten Problem, haben wir keine Zeit für. Was redet der Mann von üben? Der hat keine Ahnung, wie es in meinem Leben aussieht. Ich bin schon beschäftigt. Ich brauche nicht noch eine zusätzliche Beschäftigung. Ja? Wieder einer von diesen spirituellen Durchgeknallten, der meint, irgendeine Lösung zu haben. Oder? Wie sollen wir denn jetzt noch was üben? Sollen wir noch eine Schippe drauflegen, noch ein bisschen mehr machen, noch ein bisschen mehr jetzt auch zusätzlich, dass ich dahin noch gehen soll und mitarbeiten soll? Sollen wir da alle uns noch mehr anstrengen? Wie machen wir das denn? Was ich jetzt sagen werde, geht sehr ans Eingemachte. Weil wir alle, die meisten von uns, davon gehe ich aus, etwas verloren haben, was die Bibel als selbstverständlich voraussetzt. Und wir haben nur eine Chance, die Gegenwart Gottes wirklich wieder einzuüben, wenn wir zurückkehren zu etwas, was Gott fundamental dieser Welt gegeben hat. Als Gott die Welt schuf, gab er der Welt einen Rhythmus. Und dieser Rhythmus hieß Sabbat und Arbeit. Dieser Rhythmus lag allem zugrunde. Allem, was danach geschaffen wurde, allem, was danach entstand, alles, was an Geschichte von unserer Welt entwickelt wurde, basiert auf dem Grundrhythmus von Sabbat und Arbeit. Das bedeutet, wenn ich ein Leben führe, das gegen diesen Rhythmus arbeitet, werde ich niemals zu dem Leben vordringen, das Gott für mich gedacht hat. Und diesen Rhythmus haben wir verloren. Dieser Rhythmus ist uns abhanden gekommen. Ein Rhythmus, der dem Sabbat Rechnung trägt und der Arbeit Rechnung trägt. Wir haben diesen Rhythmus verloren. Wir machen zu viel. Wir sind hier nicht mehr in dem, was ursprünglich die Bibel gemeint hat und was Gott gemeint hat. Wir haben, wenn es einigermaßen gut geht, haben wir vielleicht noch einen freien Tag. Aber der freie Tag ist kein Sabbat. Der freie Tag ist eine Erfindung der Industriegesellschaft. Der freie Tag kommt am Ende der Woche, an dem meine Arbeitskraft wiederhergestellt werden muss. Das heißt, ich arbeite und schufte eine Woche lang und dann kommt der freie Tag, damit ich meine Arbeitskraft wiederherstellen kann, um dann wieder die nächste Arbeit fit zu sein. Das ist aber nicht das, was die Bibel Sabbat meint. Wann wurde der Mensch geschaffen? Tag 6. Was ist das Erste, was der Mensch erlebt? Den Sabbat. Och. Kaum ist er geschaffen, schon hat er frei. Ist ja ein Ding. Und das ist wichtig. Weil Gott fängt immer an mit Gnade. Gottes Plan für uns ist nicht, dass wir schaffen, schaffen, schaffen und uns dann erholen dürfen. Gottes Plan für uns ist, komm in die Fülle. Lass dich füllen von mir. Lass die Schale voll werden bis zum Überfließen. Lass die Schale so richtig voll werden und dann geh gefüllt und dann verströme dich und kehre wieder zurück an den Ort, wo die Schale wieder neu gefüllt wird. Lauf nicht dauernd ins Minus, sondern leb aus der Fülle. Es ist wichtig, dass wir mit dem Sabbat beginnen. Es ist wichtig, dass am Anfang das steht, dass mein Leben genügend Aufmerksamkeit darauf wendet. Wo starte ich mit Gott? Wo tanke ich bei Gott auf? Wo bin ich in seiner Gegenwart, die mich füllt mit seiner Freude, Gnade, mit seiner Hoffnung, mit seinem Frieden? Und dann kann ich loslegen. Wir haben da einen Arbeitsethos entwickelt, der es völlig auf den Kopf stellt. Und der uns nie durchdringen lässt zu dem, was der Sabbat wirklich will. Der Sabbat hat von seiner biblischen Bedeutung her vier Dinge, die darin vorkommen. Das erste ist, der Sabbat ist eine Zeit des Innehaltens. Nicht sofort loslegen, nicht sofort ins Schaffen kommen, sondern innehalten. Gott wollte, dass unser Leben einen siebentägigen Rhythmus hat, in dem wir alle sieben Tage innehalten. Die Dinge aus der Hand legen. Stehen bleiben. Und wenn ich stehen bleibe, heißt das, ich habe Zeit, darüber nachzudenken, wie bin ich hergekommen. Und ich habe Zeit, darüber nachzudenken, wo will ich jetzt hin? Ich erlebe es immer wieder, dass Leute so in meinem Alter, ein bisschen älter, mit 55 plötzlich aufwachen und sagen, da wo ich jetzt bin, wollte ich nie hin. Ich bin irgendwann mit 25, 30 in diese Karriere eingestiegen und dann ging das wie auf der Schnur gezogen, da gab es keine Ausfahrt. Und jetzt plötzlich bin ich 55 oder 60, meine Ehe ist kaputt oder meine Kinder mögen mich nicht oder meine Gesundheit ist ruiniert und wo ich jetzt bin, da wollte ich nie hin. Aber ich habe nie die Frage stellen können, ist das Leben, das ich führe, eigentlich das Leben, das ich führen will? Und das ich führen soll? Das wollte Gott nicht. Gott wollte, dass wir jede Woche Zeit haben zu überlegen, wo bin ich? Wie bin ich hergekommen? Von wo geht's jetzt weiter? Gott, was hast du jetzt mit mir vor? Innehalten ist ein Teil des Sabbat. Regelmäßig darüber nachdenken. Vielleicht bist du ein Tagebuchschreiber, jemand, der seine Gedanken aufschreibt. Für mich ist es eine meiner zentralen Übungen. Vielleicht ist es für dich einfach aus dem Fenster gucken und einen Moment die Gedanken sacken lassen können. Aber es ist entscheidend, dass wir Raum haben, regelmäßig zum Innehalten. Das Zweite, was den Sabbat auszeichnet, ist das Ruhen. Ruhen. Haben wir verlernt. Wenn es ruhig wird, werden wir nervös. Wenn es ruhig wird, kommen all die runtergedrückten Dinge ans Ober, nach oben und halten uns wieder neu beschäftigt. Das ist besser, sich schnell wieder abzulenken, schnell beschäftigt zu halten. Das kann man super studieren, wenn man im Wartezimmer beim Arzt sitzt und sich die Leute mal anguckt. Die arme Socke, die sein Handy vergessen hat. Da tun sich Abgründe auf. Ich habe Männer gesehen, die haben aus purer Verzweiflung angefangen, Brigitte zu lesen. Nur um dieser Ruhe zu entkommen, um dem möglichen gedanklichen Dingen zu entkommen. Aber die Ruhe ist essentiell für uns. Wir müssen regelmäßig unserer Seele erlauben, ruhig zu werden. Wir müssen der Oberfläche unseres Lebens regelmäßig erlauben, dass die Seele zur Ruhe kommt, weil nur in einer ruhigen Seele wirklich Gott gehört werden kann. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das haben wir gestern Abend schon mal aufleuchten lassen. Die Stille ist zentral bei unserer Frage nach der Gotteserkenntnis, nach dem Erkennen, sich verbinden mit Gott, dem Einsteigen in die Gegenwart Gottes. Dafür ist Stille unerlässlich, denn Gott schreit nicht. Gott flüstert. Ich bin vor Jahren mit meiner Frau, als wir noch keine Kinder haben, hatten in Frankreich gewesen und es war ein Morgen an einem See, werde ich nie vergessen, es war ein Traummorgen, wirklich, die ganze Schöpfung in Technicolor, es war unglaublich, total windstill, der See, an dem wir gingen, war wie poliertes Glas, absolute Windstille und man konnte darin den Himmel und die Wolken und die umliegenden Wälder so brillant gespiegelt sehen, dass man nicht erkennen konnte, wo hört der Himmel auf und wo fängt die Erde an, es war irre, es war wunderschön. Kahler, kühler Morgen. Ich habe an dem Morgen dann einen Stein genommen, habe ihn in den See geworfen und dann habe ich meine Welle beobachtet und ich konnte meine Welle 15 Minuten lang über den See wandern sehen. Die ganze Zeit, die sich über den ganzen See durchzog. War irre. Also für mich. Am nächsten Morgen waren wir da wieder und an dem Morgen war Wind. Da war nichts mit poliertem Glas, da war nichts mit Spiegelbild und ich habe wieder einen Stein genommen, habe ihn wieder in den See geworfen und die ganze kräuselige Fläche, das Graue, was da war, muss auch in Bewegung gekommen sein, weiß ich aus dem Physikunterricht. Aber ich konnte meine Welle nicht sehen, weil zu viele Wellen sie zerdeckten. Unser Leben heute ist so zugemüllt mit Wellen. So viele Dinge, Menschen und Sachen machen eine Welle in unserer Seele, dass wir Gott nicht mehr hören. dass wir die einzige Stimme verpassen, die wir wirklich hören müssen. Weil es diese Stimme ist, die uns sagt, wer wir sind. Das ist derjenige, der weiß, was wir brauchen. Weil er hat uns geschaffen. Er ist derjenige, der wie kein anderer unsere Sehnsucht kennt, unsere Bedürfnisse kennt und der alleine in der Lage ist, uns zu helfen, den Weg zu finden, dass das Leben findet, dass das gestillt wird. Und wir bringen uns mit dieser unruhigen Zeit um diese Stimme. Das Dritte, was der Sabbat in sich trägt, was den Sabbat kennzeichnet, ist das Stichwort genießen. Gott ist ein Gott der Schönheit, der Fülle und der Freude. C.S. Lewis sagt, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Gott nimmt Freude sehr ernst. Gott macht sich keine Sorge, wir könnten uns zu viel freuen. Gott macht sich Sorge, wir könnten uns zu wenig freuen. Jesus sagte, ich habe euch das alles gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit an eurer Freude nichts fehlt. Wir haben einen Gott, dem es wichtig ist, dass wir uns freuen. Und freuen heißt Dinge genießen, Raum haben für genießen. Haben wir verlernt. Weil wir meistens nicht mehr da sind, wo man nur genießen kann, nämlich in der Gegenwart. Wir sind in Gedanken entweder bei gestern, oh Mensch, was da alles schiefgelaufen ist, und hätte ich doch besser so geantwortet. Und habe ich eigentlich das besorgt? Und hätte ich, ach Mensch, oder morgen, was kommt denn auf mich zu? Die Sitzung, und wird das Geld reichen? Und was ist mit der Gesundheit? Ach Mensch, wenn die alten Eltern alt werden und krank werden, was wird dann passieren? Wir sind nicht in der Gegenwart. Wir sind in Gedanken entweder bei dem, was war, oder bei dem, was sein wird. Und wir verpassen die Möglichkeit zu genießen. Ich fahre mit meiner Familie seit... Die Kinder da sind seit 19 Jahren nach Holland. Das ist das Einfachste für uns. Immer an den gleichen Ort. Und Holland ist, wer das kennt, ist, was das Meer angeht, nicht so ganz abenteuerlich. Kann auch sagen, ein bisschen langweilig. Aber es gibt Tage, da ist Wind und es gibt Tage, da sind Wellen. Ich erinnere mich an einen Tag, da hatten wir richtig warm und Wellen. Wind. Und ich bin mit meinen beiden Töchtern in die Wellen gegangen. Und wir haben getobt in den Wellen. Und ich weiß, ich kam aus einer sehr schwierigen Gemeindesituation. Ich kam aus vielen Konflikten, erster Urlaubstag. Und ich war nicht da. Ich war in Gedanken immer noch bei den Sitzungen von der letzten Woche und bei den Problemen, die wir hatten. Und meine Kinder feierten jede Welle und jubelten und jauchzten und sprangen mit mir hoch und runter. Und ich war nicht ganz da und auch nicht ganz aufmerksam. Auf alle Fälle bin ich bei einer Welle zu spät hochgesprungen und kriegte die Welle voll auf die 12, mitten ins Gesicht, habe furchtbar Wasser geschluckt. Und es war, als ich wieder hochkam, als hätte Gott mir gerade eine schallende Ohrfeige gegeben. Und es war, als würde er sagen, Mann, was tust du hier? Mensch, es sind Wellen. Es ist Wind. Du hast zwei der wundervollsten Wesen auf diesem Planeten an jeder Hand und du bist nicht da. Mann Gottes, du verpasst die Kindheit deiner Kinder. Du verpasst diesen Urlaubstag, weil du nicht da bist. Ich habe dann noch ein bisschen mitgefeiert. Aber wie oft passiert uns das? Gott wollte, dass wir genießen. Dass wir in der Gegenwart sind, um in der Gegenwart uns zu freuen. Wahrzunehmen, zu schmecken, zu riechen, zu fühlen, zu empfinden. Aber dafür brauchen wir den Sabbat. Das müssen wir wieder üben. Das haben wir verlernt. Und das Problem ist, in einem Leben, wo wir das Genießen verlernt haben, laufen wir mit einem chronischen Freudedefizit durchs Leben. Und das macht die Sünde so attraktiv. Weil wir dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich sage, ich habe doch ein Recht auf Entspannung. Ich habe doch ein Recht darauf, dass ich mal ein bisschen Spaß habe. Ich habe doch ein Recht darauf. Und daraus entwickeln sich plötzlich Süchte und Abhängigkeiten oder irgendwelche anderen Dinge. Wir suchen das Leben an Orten, die nicht dafür geschaffen sind. Und verpassen die Freude, die Gott für unser Leben wollte. Es gibt zwei Dinge, die zwingen uns in die Gegenwart. Die Liebe und der Tod. Die Liebe bringt uns in die Gegenwart. Wenn man so ein frisch verliebtes Pärchen da im Café sitzen sieht und die schmachten sich so an. Die sind da. Die sind nirgendwo anders. Die sind ganz da. 30 Jahre später kann es dann schon passieren, dass er aus dem Fenster guckt und sie studiert die Karte. Und die sind nicht mehr da. Die Liebe bringt uns immer in die Gegenwart, die Liebe zu genießen, mit Liebe Dinge zu tun, Liebe Menschen entgegenzubringen, Liebe zu empfangen, bringt uns in die Gegenwart. Das zweite ist der Tod. Immer dann, wenn wir merken und mit unserer Endlichkeit konfrontiert werden, merken wir, wir betreten heiligen Boden. Sei es, es liegt jemand im Sterben oder sei es, wir werden mit einer Krankheit oder einer Diagnose konfrontiert oder mit einem Unfall. Plötzlich sind wir da. Plötzlich sind wir in der Gegenwart. Plötzlich sind wir ganz da. Und es gibt unglaubliche Geschichten von Menschen, die dann plötzlich merken, Gott ist auch da. Die zum ersten Mal in der Gegenwart wirklich sind und feststellen, da ist er ja. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, dann macht das nur Sinn, wenn auch wir bei uns sind. Treffen können wir ihn nur, wenn wir da sind, wo er ist, nämlich bei uns in der Gegenwart. Und häufig merken Menschen dann erst, wie tragfähig dieser Gott ist, wenn sie gezwungen sind, sich jetzt an ihn allein zu klammern. Das vierte, der Sabbat ist in seiner Substanz innehalten, ruhen, genießen und das letzte ist Gott schauen. Der Sabbat ist ein Zeitpunkt, an dem wir Zeit haben sollen, über Gott nachzudenken, Gott zu schauen, Gott vor Augen zu haben. Gott ist das völlig andere Wesen, das unser Denken übersteigt. Schön, mächtig, unendlich, voller Kraft und Energie, unvorstellbare Energie, unvorstellbare Schönheit, Licht, Liebe, Hoffnung, Frieden, Gnade. Über Gott nachzudenken, ihn vor Augen zu haben, Jesus zu betrachten, wie er Dinge sagt, wie er Dinge tut. Das hat gestalterische Kraft. Wir werden verwandelt in das, was wir intensiv betrachten. Es ist keine Frage unserer Vorsätze. Es ist keine Frage unserer Versuche, ein besserer Mensch zu sein. Was wir intensiv betrachten, formt uns. Wir alle Menschen sind, wir haben alles, was wir können, gelernt durch Imitation. Das ist in unserem Sein verankert. Das bedeutet, was wir betrachten, verändert uns. Und so wollte Gott, dass wir Raum haben in unserem Leben, regelmäßig Gott zu schauen, Gott zu betrachten, Zeit zu haben, über ihn nachzudenken, darüber nachzudenken, wie er ist. Und da kommen wir nie zum Ende, weil Gott immer viel größer ist, als wir uns vorstellen können. Wir kommen nie zum Ende, wir kommen ins Staunen. Und dieses Staunen ist die Quelle einer Kraft, die niemand sonst geben kann. Wie geht's dir mit dem Sabbat? Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wie es in deinem Leben aussieht. Stimmt, habe ich nicht. Ich weiß nur, wie es in meinem Leben aussieht. Und ich weiß, dass da für den Sabbat kein Raum ist. Aber ich weiß mehr als alles andere, wir haben keine Chance. Wir haben keine andere Chance. Wir werden um den Sabbat kämpfen müssen. Und sei es, dass ich anfange und sage, ich werde jetzt in meinen Kalender mit einer Stunde beginnen. Ich werde mir eine Stunde in dieser Woche reinschreiben, Sabbat. Und da versuche ich, innezuhalten, zu ruhen, zu genießen und Gott zu schauen. Und dann werde ich nach 4 Wochen üben, radikal auf 1:15 gehen. Und nach weiteren 4 Wochen auf 1:30. Und dann bin ich vielleicht in einem halben Jahr bei 3 Stunden. Und in einem Jahr vielleicht bei 6. Und in 2 Jahren vielleicht bei 10 oder 12. Ich weiß nicht, wie es gehen kann. Aber ich weiß, wir werden für diesen Weg kämpfen müssen. Weil ohne den Grundrhythmus zu haben, können wir darauf aufbauen, was wir wollen. Wie glauben wir denn allen Ernstes, es würde Gott ehren, wenn wir das, was er zuerst gegeben hat, ignorieren? Und wenn wir meinen, wir brauchen das nicht, und für uns gilt das nicht, oder für uns ist dieser Rhythmus nicht geschaffen. Es ist das, was das Grundfundament unserer Schöpfung ausmacht. Also werden wir uns entscheiden müssen. Die Gegenwart Gottes will eingeübt werden. Wir können heute Abend nach Hause gehen und sagen, ja, waren zwei gute Tage. Können es gut erklären und dann wird die Chance zur Veränderung in etwa 3 Tagen vergangen sein. Und man freut sich, den kann man auch mal wieder einladen. Oder auch nicht. Jeder von uns lebt sein Leben. Gott lädt uns ein, dieses Leben mit ihm zu leben. Er lädt uns ein, in eine Verbindung zu treten, die zutiefst einen Lebensstrom in uns lostritt. Jesus sagt, aus unserem tiefsten Inneren, aus unserem Zentrum soll ein Strom hervorgehen von lebendigen Wassers. Gott will uns zu Menschen machen, jeden einzelnen von uns zu Menschen, aus denen ein Quellstrom des Lebens fließt, in ihr Umfeld hinein. Die Entscheidung liegt bei uns. Will ich das Leben weiterführen, das ich so führe? Und da seid sicher, die Welt hält uns beschäftigt. Das ist die genialste Strategie der Gegenseite. Nicht dagegen argumentieren, beschäftigt halten. Wer beschäftigt ist, ändert nichts. Deswegen innehalten, überlegen, nachdenken und neu auf Gott ausrichten. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Gemeinde hier am Ort. Ich danke dir für die Menschen, die sich hier zusammentun. Mit großer Treue, mit dem Wunsch, zu dir zu gehören und mit dir zu leben. Danke dir für die Menschen, die ihre Gaben einsetzen und sich engagieren. Im Leitungskreis, in der Mitarbeit, in der Musik, im Haus, in der Küche, überall, wo Menschen sich engagieren und die ihre Gabe hinhalten, in der Hoffnung, dass du daraus etwas machst, was ewigen Bestand hat. Herr, du kennst unser beschäftigtes Leben und wir klagen es dir. Und nun bitten wir dich um deine Weisheit und deine Kraft und um eine Idee, wie wir aus dem einen Schritt heraus machen können. Aus dem beruflichen Druck, aus der Verantwortung in Familie und Beruf und Gemeinde und all den Dingen. Dass du uns Klarheit gibst, wie der Sabbat zurückgewonnen werden kann, wie ein Schritt beginnen kann, um ihn zurückzugewinnen. Weil es das ist, was du unserem Leben gibst, dieser Welt und auch uns als Gemeinde. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir uns dazu gegenseitig anfeuern können. Wo die Menschen in den Kreisen, im Leitungskreis oder im Mitarbeiterkreis sich gegenseitig Mut machen können, hey, wie geht's denn mit dem Sabbat? Wo man füreinander beten kann. Du hast 70 Jahre Gemeinde gewollt hier und du bist noch nicht fertig, Herr. Du hast noch Großes vor und so bitte ich dich, dass du durch deinen Geist etwas aufwachsen lässt. Amen.